www.freudenbotschaft.net. Die Trinität Gottes. Die Notwendigkeit der Trinität. Licht löscht kein Licht. Wenn sich Bibelstellen zu widersprechen scheinen, liegt es immer an uns und niemals am Wort der Wahrheit. Denn oftmals besitzen wir nicht das gesamte Bild der Offenbarung Gottes und sehen deshalb Gegensätze, die in Wirklichkeit nicht existieren. Weil uns der Überblick fehlt, kommt es zu Vereinseitigungen und Missverständnisse und bestimmte Bibelverse werden gegeneinander ausgespielt. Das gesamte Wort unseres himmlischen Vaters ist aber Licht und es ist unmöglich, dass sich das göttliche Licht an anderen Stellen der Wahrheit selbst auslöscht. Es muss stets in Einklang mit sich selbst sein, denn ansonsten wäre die Wahrheit nicht homogen und verlöre ihren vollkommen makellosen Lichtcharakter. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist, und gar keine Finsternis in ihm ist. Psalm 139, Vers 12. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Weil Jesus gemäß Johannes 1,9 das Licht der Welt ist, kann er als Jahwe identifiziert werden, denn dieser ist das Licht und die Errettung. Johannes 1,9. Das war das wahrhaftige Licht, das, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet. Psalm 27, Vers 1. Von David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Der trinitäre Herr und Gott ist der uniale Gott. Die Trinitätslehre löst viele scheinbare Unvereinbarkeiten der Bibel, die ohne das Wissen um die Dreieinigkeit Gottes bestehen bleiben würden. Der bereits im Abschnitt die Einigkeit Jesu mit dem Vater zitierte Vers 5. Mose 6, Vers 4 ist für viele Menschen das Haupthindernis, die biblisch bezeugte Trinität Gottes anzunehmen. 5. Mose 6, Vers 4 in der Zürcher Bibel: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Weniger missverständlich übersetzt lautet diese Bibelstelle folgendermaßen: Höre Israel, Jahwe, unser Gott, einzig er ist Jahwe. Wenn man hier nicht die biblisch richtige Auslegung der Einzigartigkeit des Namens Jahwe für den Gott Israels akzeptieren will, wonach ausgeschlossen ist, dass auch ein anderer Gott als Jahwe Elohim diese Bezeichnung tragen darf, sondern der allgemeinen Auffassung folgt, es gehe in dieser Bibelstelle um den Monotheismus Jahwes, bekommt man Schwierigkeiten, den Text mit 1. Korintherbrief 8, Vers 6 und Römer 9, Vers 5 logisch zu vereinbaren. 1. Korinther 8, 6: So ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Römerbrief, Kapitel 9, Vers 5. Deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. 1. Korinther 8,6 bezeugt, dass alle Dinge und Wesen, auch wir selbst, aus dem Gottvater stammen. Er ist der einzige Gott und Schöpfer. Im selben Vers heißt es aber, dass es nur einen einzigen Herrn gibt, durch welchen alle Dinge und Wesen auch wir selbst geworden sind, nämlich Jesus Christus. Dieser scheinbare Widerspruch wird in Römer 9, Vers 5 auf die Spitze getrieben, denn hier heißt es, dass Jesus der über allen stehende, ewige, gesegnete Gott ist. In Offenbarung 11, Vers 15 wird der Begriff Herr aber nicht auf den Sohn, sondern auf den Vater bezogen, was mit 1. Korinther 8, Vers 6 unvereinbar zu sein scheint. Gemäß Offenbarung 1, 8 und Offenbarung 4, 8 ist der Herr auch Gott. Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebente Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie kann Jesus gemäß Römerbrief Kapitel 9, Vers 5, der über allen stehende Gott sein, wenn es laut 1. Korintherbrief Kapitel 8, Vers 6 nur einen einzigen Gott gibt? Ist der Sohn ein zweiter Herr und Gott? Dem widerspricht die landläufige Auslegung von 5. Mose 6, Vers 4. Denn neben Yahweh existiert kein zweiter Elohim. Die Antwort auf diese Fragen gibt uns allein die Trinitätslehre. Weil Yahweh Elohim, der Herr Gott, dreieinig ist, sind alle seine Hypostasen Herr und Gott. Dass dies auch für den Gott Geist zutrifft, welcher sowohl der Geist des Sohnes als auch der des Vaters ist, geht aus 2. Korintherbrief Kapitel 3, die Verse 17 und 18 hervor. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wer begreift, dass der eine und einzige Gott, also die Einheit von Gott Geist, Gott Vater und Gott Sohn, Herr ist, hat keine Schwierigkeiten, Jesus Christus gemäß 1. Korinther 8, Vers 6 als den einzigen Herrn und Schöpfer zu bekennen und trotzdem auch den Vater und den Geist zum alleinigen Herrn und Gott zu haben. Denn der Sohn und sein Geist ordnen sich dem Gottvater vollkommen unter und sind deshalb keine weiteren Götter. Den Leugnern der Trinität wurden Gnade und Wahrheit noch nicht offenbart. Die Dreieinigkeit erklärt auch, warum der Thron des Lämmleins der Thron Gottes ist. Sie zeigt, warum drei Personen mit einem einzigen Namen bezeichnet werden können. Sie löst alle theologischen Widersprüche über das Herr und Gottsein Jesu, des Geistes und des Vaters auf. Sie zeigt, warum Jesus als der Sohn bezeugte, mit dem Vater wesensgleich zu sein und dabei dennoch das höchste Gebot Israels bestätigte, dass der Gott des Volkes einzig und allein Yahweh ist. Da die Juden die Trinität nicht begriffen, musste Jesus in ihren Augen ein sich Yahweh gleichmachender Gotteslästerer sein, der gemäß 3. Mose 24,16 die Todesstrafe verdiente. Denn für sie war er lediglich ein Mensch und konnte unmöglich mit dem unialen Gott eins sein. Das Verständnis der Dreieinigkeit Gottes ist notwendig, denn anderenfalls befinden wir Christen uns auf der Ebene des Gesetzes, wo Wahrheit und Gnade noch nicht offenbart wurden. Dieser Kategorie gehören zum Beispiel die Zeugen Jehovas an, die den Schluss von Römer 9, Vers 5 als eine in sich geschlossene, von Christus losgelöste Doxologie, im Sinne von Gott sei gepriesen in Ewigkeit, verstehen, sodass ihrer Auffassung nach hier nicht ausgesagt wird, dass Jesus der Gott aller sei. Gemäß Benedikt Peters Erläuterungen dieses Verses auf kai.org.de gebrauchte Paulus eine semantische Opposition, um zu zeigen, dass Jesus zwar nach dem Fleisch aus Israel stammt, aber dennoch der über allem stehende gepriesene Gott ist. In seinem Artikel beweist Peters grammatikalisch und inhaltlich, dass in Römer 9,5 keine Doxologie, also keine Lobpreisung Gottes vorliegt. Vielmehr wird hier betont, was die Leugner der Trinität in ihrem Unglauben ablehnen. Der jüdische Messias ist der zu verherrlichende Allerhöchste selbst. Das scheinbar gewichtige Gegenargument der Wachturmgesellschaft, Paulus nenne Christus an keiner anderen Stelle Gott, sodass dies auch in Römer 9,5 nicht der Fall sein kann, widerlegt Peters, indem er darauf hinweist, dass in bestimmten Abschnitten der Septuaginta Herr Kyrios für Yahweh steht, aber auf Jesus angewandt wird, zum Beispiel in Römer 10, Vers 13. Manfred Macher zeigt diesbezüglich, dass Römer 15, Vers 11 ein Zitat aus Psalm 117, Vers 1 ist, Jesaja 45, 23, 11 in Philipperbrief 2, 10, 11 und Römer 14, 9 und 11 wiedergegeben wird und Lukas 3, 4 bis 6 ein Zitat aus Jesaja 40, 3 darstellt. Der Umstand, dass Yahweh in der Septuaginta etwa 6000 Mal mit Kyrios übersetzt wird und sich die 719 Stellen im Neuen Testament, in welchen Kyrios geschrieben steht, meist auf Jesus beziehen, spricht für sich. Benedikt Peters erklärt, dass Jesus im Gebet angerufen werden darf, auf die gleiche Ebene mit Gott gestellt wird, bei Paulus parallele Bezüge auf Christus und Gott existieren und dass Jesus die Gestalt Gottes gehabt hatte. Eindeutige Bibelstellen, in denen Paulus Gott und Christus direkt identifiziert, sind laut Benedikt Peters 1. Timotheus Kapitel 3, 16, Jesus ist der im Fleisch offenbarte Gott, Titus 1, 3, Jesus ist der Rettergott und Titus 2, 13, Jesus ist der große Gott und Retter. 1. Timotheus 3, 16 aus der Schlachter 2000. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Titus 1, Vers 3. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Retter Gottes anvertraut worden ist. Titus 2, Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Auf der Website kai.org.de entkräftet Peters die Vorstellung, Paulus habe im 1. Timotheusbrief 3,16 einen in der Gestalt eines Hymnus gefasstes, allgemein bekanntes Credo wiedergegeben. Er schreibt, ich denke, dass Paulus hier das Gleiche sagt wie eine Anzahl Handschriften und deshalb die älteren Übersetzungen King James, Luther, Elberfelder bezeugen. Die Syntax erfordert fast zwingend ein Subjekt wie ho theos, den Satz einfach mit einem Relativpronomen hos, welcher, zu beginnen, ohne dass von Christus im gegebenen Zusammenhang gesprochen worden ist, ist syntaktisch fast unmöglich. Auf Titus 1,3 bezogen stellt der Autor klar, dass Paulus hier von Jesus und nicht vom Vater spricht. Jesus ist der vom Apostel Rettergott genannte. der ihm den Missionsbefehl gab, und deshalb ist Jesus Yahweh, der einzige Retter. Jesaja 43,11: Ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Titus Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen. Die Neue Weltübersetzung der Zeugen Jehovas setzt in Titus 2,13 aus reinem theologischen Vorurteil vor Retter einen grammatikalisch unbegründeten Artikel, um in diesem Vers mutwillig zwischen Jesus und Jehova zu unterscheiden. Das tatsächliche Fehlen dieses Artikels ist jedoch der Beweis dafür, dass der hier genannte Retter Jesus Christus ist. Siehe zum Beispiel die Formulierung Gott und Vater, wo das Fehlen eines Artikels vor Vater die Identität von Gott und Vater anzeigt. Benedikt Peters zeigt auf seiner Website, dass diesbezügliche biblische Gegenbeispiele der Zeugen Jehovas sprachwissenschaftlich haltlos sind, sondern allein auf deren theologischen Ignoranz fußt. In Titus 2, Vers 13 ist ebenso wie in 2. Petrus 1, Vers 1 und 2. Thessalonicher Brief 1, Vers 12 von einer einzigen Person die Rede. Jesus Christus wird vom Apostel Paulus also sehr wohl als Gott bezeichnet. Benedikt Peters stellt fest, für den bibelgläubigen Christen ist es ohnehin kein Argument. Paulus nenne Christus angeblich nie Gott. Der gleiche Geist, der Paulus inspirierte, inspirierte auch einen Johannes. Und wie deutlich er von Jesus Christus als Gott spricht, haben wir in Johannes 1, die Verse 1 und 2 bereits gesehen. Man vergleiche ferner 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20. Manfred Macher weist auf die Notwendigkeit der trinitären Göttlichkeit Jesu in Jesus Christus Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit folgendermaßen hin. Ausgangspunkt der Soteriologie: Unser Heil liegt in Jesus vor dem Sündenfall in der Ewigkeit begründet. Epheserbrief 1, die Verse 4, 9 und 11. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, dass er sich vorgesetzt hat in sich selbst, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles durch den Rat seines Willens wirkt. 1. Petrus 1,18-20. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden, um euretwillen. Kein Mensch wäre dazu fähig. Psalm 49, die Verse 8 und 9. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn zu kostbar ist das Kaufgeld für eine Seele, und er muss davon abstehen auf ewig.